seht ihr auf diesem Bild? Türen oder Fenster, oder vielleicht beides? Es ist alles schräg, ein bisschen schräges Bild. He? Ja. Wie?
Ein Collage.
Genau. Könnte man so, ja. Es ist ein kleines besonderes Bild. In diesem Bild ist nämlich eine Überraschung versteckt. Wenn man weiss, wie man schauen muss, und mit ein bisschen Glück tut sich hinter dem Durcheinander von Türen und Fenstern eine unerwartete Dimension auf, eine Teufelwirkung, eine neue Welt. Das ist nämlich ein sogenanntes 3D-Bild. Auf diese Distanz mit dem Beamer habt ihr auch wenig Chancen, das zu sehen. Ihr müsst jetzt von nahe haben können im Buch. Ich habe dann noch ein Buch Beamer, wer es am Schluss gelustet hat, so auf ein 3D-Bild zu schauen. Wenn man in die Tiefe sieht, in diesem Bild, dann kommt plötzlich nämlich etwas anderes vor, ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist in diesem Bild innen versteckt. Angelehnt an die Bibelstelle aus der Offenbarung, wo steht, dass Jesus den Schlüssel hat. Von Hoffnung überrascht. In unserer Predigreihe zum 1. Petrusbrief schauen wir uns im Moment ja Texte an, die von der Hoffnung von unserem Glauben erzählen. Und mit der Hoffnung vom Glauben ist es ein bisschen ähnlich wie so mit einem 3D-Bild. Vordergründig sieht man manchmal nicht, sieht es manchmal nicht so aus, als ob Gott alles im Griff hat. Was auf dieser Welt im Moment passiert, das fordert unsere Hoffnung ziemlich raus. Ziemlich. Wir brauchen Augen vom Glauben, wir brauchen einen Blick, der vom Heiligen Geist geschärft ist, sodass wir hinter dem Vordergründigen auf der linken Seite die Wirklichkeit vom Himmel können sehen. Und jetzt glaube ich, ist gar niemand da, wo die Zeichen kriegen, sind alle verschwunden. He? Sehe ich das richtig? Okay. Dann gehen wir die Zeichnungsaufgabe überspringen. Von Hoffnung überrascht. Der 1. Petrusbrief ist so wie ein grosses 3D-Bild voll von Überraschungen. Vor einem Monat hat man gesehen, dass der Petrus schon in seinem völlig simplen Briefanfang ganz viel Hoffnung drin verpackt hat. Und heute kommen wir zu einem von den Kerntexten vom 1. Petrusbrief. Der Abschnitt 1. Petrus 1, 3 bis 5, das ist ein regelrechtes Hoffnungspaket, Hoffnungskonzentrat. Ein Abschnitt, der uns wie bei einem 3D-Bild eine Dimension sehen lässt, die für unsere natürlichen Augen unsichtbar ist. Von Hoffnung überrascht, wir hören auf den Text, ich lese noch zwei Verse mehr, als der Benny hat gelesen, 1. Petrus 1, 3 bis 5, nach der Übersetzung von der Basisbibel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbart werden. Heute ist der zweite Advent, der Kerze auf dem wunderschönen Adventskranz. Danke, Trix, für diesen wunderschönen Adventskranz. So Kerzen brennen. Und in diesem Text, den ich jetzt gelesen habe, kommt der Advent nur so ganz fein angedeutet vor. Nämlich in diesem 5. Vers, der vom Ende der Zeit, also von der Wiederkunft von Jesus, von seinem zweiten Kommen, dreht ist. Aber der Vers 3, und auf diesen einen Vers konzentrieren wir uns heute, ist eindeutig nicht ein Weihnachts-, sondern ein Ostervers, ein Osterlob. Es sprudelt aus dem Petrus eigentlich nur so raus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ostern ist der Ankerpunkt von unserer Hoffnung. Mit Ostern steht und fällt alles. Wenn die Verstehung von Jesus nur symbolisch zu verstehen wäre, dann können wir hier den Laden dicht machen. He? Dann brauchen wir unsere Energie wirklich gescheiter für das, was der Benni gesagt hat, nämlich schauen, dass wir in unserem Leben möglichst alles einpacken können, damit wir möglichst viel erlebt haben, wenn wir hier einmal abtreten. Aber weil Jesus von den Toten auferstanden ist, ändert sich alles, alles. Weil wir einen lebendigen Herr haben, haben wir eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht einfach nur Ewigkeitsvertröstung, damit du irgendwann in den Himmel kommst. Diese Hoffnung macht uns das tiefste lebenstauglich, lebenstauglich. Weil, wenn der Tod nicht mehr das Letzte ist und wenn mit der Auferstehung von Jesus die neue Welt von Gott angefangen hat, dann überkommt alles, was wir im Sinn und im Auftrag von dem auferstandenen Jesus machen, Ewigkeitswert. Dann ist nichts mehr vergeben. Ich weiss nicht, ob es euch manchmal auch so geht, dass ihr denkt, das, was ihr macht, ist vergeben. Für Katz, für nichts. Weil Jesus auferstanden ist, ist alles, was wir in seinem Sinn und seinem Auftrag tun, nicht vergeben. Dann macht sogar der sprichwörtlich Tropfen auf einen heissen Stein Sinn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist die Brille, die uns im grossen 3D-Bild von dieser Welt und von unserer Zeit tiefe Dimension von Gottes Reich auftut. Und schaut, es macht einen fundamentalen Unterschied, ob wir die göttliche tiefe Dimension sehen können oder ob wir eben nur das Vordergründige sehen. Ich habe in den Ferien ein Buch angefangen und einen Podcast gehört zur Geschichte der weltweiten evangelikalen Bewegung. Und wir gehören ja auch zu den sogenannten evangelikalen Christen, wobei das ist natürlich eine bunte Geschichte, da gibt es nicht einfach nur die, aber als so ein bisschen Grenzen zu Freikirchen gehören wir ganz sicher auch in diesen Kuchen. Leider ist es so, dass besonders in Amerika der Begriff evangelikal in der Gesellschaft mittlerweile einen sehr, sehr negativen Beigeschmack hat. Warum? Evangelikale sind bekannt dafür, dass sie nationalistisch sind, dass sie bei allen gesellschaftlichen Entwicklungen generell dagegen sind, dass sie sich tendenziell abschotten in ihre Milieu und dass sie aggressiv für ihre Prioritäten kämpfen und das nicht immer mit lauteren Mitteln. Das war nicht immer so. Im Gegenteil. Früher waren Evangelikale bekannt dafür, dass sie engagiert, kreativ, hoffnungsvoll und mit viel Barmherzigkeit ihr Umfeld zum Guten geprägt haben, weit über die Gemeindegrenzen aus. Mir ist klar, dass das jetzt natürlich eine sehr vereinfachte Schwarz-Weiß-Darstellung ist. Gott sei Dank gibt es in der christlichen Landschaft auch in Amerika. Die ist viel vielfältiger, viel farbiger, als das, was ich jetzt gesagt habe. Aber die Tendenz geht leider in diese Richtung. Und ein Grund für diese Veränderung hat mit der Zukunftserwartung zu tun. Mit der Zukunftserwartung, wo Christen den Fokus darauf richten, dass auf dieser Welt alles gäng nur noch schlimmer wird, gehen sie in eine ungute Verteidigungshaltung. Gell, wenn man von der Angst regiert wird, dann kommt es selten gut. Wenn man von der Angst regiert wird, kommt es selten gut. Das kennen wir ja alle. Aber wo Christen hinter dem Vordergründigen, hinter dem, gehen wir zurück zu diesem Bild. Wenn Christen hinter dem Vordergründigen und tatsächlich, wenn wir unsere Welt anschauen, ist es immer komplexer, herausfordernder, es läuft viel schief, es ist schwierig. Das soll man gar nicht schönreden. Aber wenn Christen hinter dem Dimension von Gottes neuer Welt sehen, wenn Christen sehen können, da kommt die neue Welt von Gott auf uns zu, dann werden sie zu Hoffnungsträger. Wir haben für einen lebendigen Jesus eine lebendige Hoffnung. Und soll darum auch eine lebendige Hoffnung sein. Vielleicht kennen einige von euch das Lied «Du bist dran, Grosses zu tun». Du bist dran, Grosses zu tun. Dein Reich ist unaufhaltsam. Dein Reich ist offenbar. Du bist dran, Herr. Was dein Wort sagt, nimmt immer mehr Gestalt an. Gott ist dran. Er bringt uns als Einzelne und als Gemeinde ein in seine grosse Hoffnungsgeschichte. Und wie könnte es anders sein, er fällt bei mir an, bei dir? Ganz persönlich. Im Predigtext von heute kommt das zum Ausdruck in dieser Formulierung. Jetzt gehen wir da noch einmal weiter. In seiner grossen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Neu geboren. Luther und Schlachterbibel übersetzen hier mit wiedergeboren. Wiedergeboren, was ist da gemeint? In gewissen Kreisen ist wiedergeboren sein ein Unterscheidungsmerkmal zwischen richtigen und nicht ganz richtigen Christen. Wir haben es vorhin von Amerika gehabt. Dort ist die Frage, ob man born again ist, ist ganz zentral. Unter Christen, die hat dort noch eine ganz andere Färbung, ein anderes Gewicht als bei uns. Das bedeutet, dass man sich bewusst bekehrt hat und einen bestimmten Frömmigkeitsstil lebt. Und mit dem Verständnis von Wiedergeboren wird vor allem das betont, was der Mensch macht, nämlich sich für ein Leben mit Jesus ganz bewusst entscheiden. Wenn wir jetzt unseren Text anschauen, werden wir überrascht feststellen, dass hier eigentlich nicht der Mensch etwas tut, sondern Gott. Und Gott macht, was er macht, nicht als Reaktion auf unser Handeln, sondern aus freier Entscheidung. In seiner grossen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Wiedergeboren sein hat also viel mehr mit dem zu tun, was Gott tut, als mit dem, was wir tun. Das ist, finde ich, schon mal ein ganz wichtiger Gedanke. Aber was genau macht denn Gott hier? Leider sind die meisten deutschen Übersetzungen an dieser Stelle nicht ganz präzise. Das Wort, das der Petrus hier braucht, hat nämlich weniger mit Gebären zu tun, mit Gebären, so wie wir uns das vorstellen, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das hat echt nicht so viel mit dem zu tun, für das braucht die Bibel ein anderes Wort, sondern meint vielmehr, dass einfach etwas entsteht oder dass etwas gezeugt wird. Es ist ein Wort, das eigentlich viel mehr mit dem Vater, als er mit der Mutter zu tun hat. Am nächsten bei diesem griechischen Urtext ist die Einheitsübersetzung, wo es steht, Gott hat uns in seinem grossen Erbarmen neu gezeugt. Neu gezeugt. Jetzt kann man sagen, ja gut, es ist jetzt ein bisschen spitzfindig, zügig und Geburt, da geht es ja eigentlich um das Gleiche. Beides hat mit neuem Leben zu tun. Und das ist ja das, was Gott uns schenkt, das neue, unvergängliche Leben. Warum macht es trotzdem Sinn, dass wir uns hier an die wörtliche Übersetzung halten? Eine erste Beobachtung. Ich denke, ihr geht mit mir einig, dass neues Leben nicht erst mit der Geburt anfängt, sondern mit der Zeugung. Darum machen wir uns ja auch stark dafür, dass man Kinder nicht einfach beliebig abtreiben kann, oder? Leben fährt bei der Zeugung an. Und wenn der Petrus schreibt, dass Gott uns neu gezeugt hat, dann bedeutet das, dass Gott mit uns noch einmal ganz von vorne angefangen hat. Und zwar wirklich ganz, ganz von vorne, ganz zuvorderst. Gott ist nicht ein Gott, der repariert oder ausbessert, da und dort ein bisschen pflastert. Er schafft radikal neu. 2. Korinther 5, 17. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Gründe, neu anzufangen. Ich bin zum Beispiel jemand, der gar nicht so gerne neu anfängt. Ich finde immer, das ist so verschwendete Zeit, wenn man etwas wieder muss, neu anfangen muss. Man kann neu anfangen aus Ehrgeiz, weil die erste Variante noch nicht perfekt war. Man kann neu anfangen aus Bequemlichkeit, weil korrigieren oder reparieren mehr zu tun gäbe. Aber das sind nicht Gottes Gründe, für neu anzufangen. Gott fängt aus einem einzigen Grund neu an. Aus Liebe, aus Erbarmen. Weil es ihm das Herz umdreht, wenn er sieht, wie wir uns mit den Folgen vom Sündenfall abmühen. Weil es ihm das Herz umdreht, wenn er sieht, in was für Verkrümmungen vom Menschsein wir uns verstrickt haben. Weil er uns aus unerfindlichen Gründen so gern hat, dass er uns bei sich möchte haben. Und darum fängt Gott radikal neu an. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht, das ist Hoffnung für all die Situationen, wo wir Sachen verbockt haben. Und der Petrus weiss, von was er schreibt. Jesus hat mit ihm noch einmal ganz zuvorderst angefangen. Er weiss es noch, wie wenn es erst gestern gewesen wäre. Seine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus am See Genezareth. Wie er sich geschämt hat, geschämt. Wie resigniert dass er war. Wie er hat auf die Strafpredigt gewartet, die nicht ist gekommen. Und wie überrascht dass er war, wo Jesus ihn einfach gefragt hat, Petrus, hast du mich gern? Und ihm dann nachher eine neue Aufgabe gegeben hat, einen neuen Auftrag. Nicht auf Bewährung. Jetzt musst du einfach mal zeigen, ob du es ernst meinst. Nein, wie wenn das vorher nie gewesen wäre. Gelobt sei Gott, der Vater. Unser Herr Jesus Christus, in seiner grossen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Das ist ein Petrus, seine tiefe Erfahrung. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du auch so Petrus-Erfahrungen, die dich belasten. Du würdest viel darum geben, wenn du das Rad zurückdrehen könntest. Und noch einmal vorne anfangen. Wir können Sachen nicht ungeschehen machen. Aber weil Gott mit uns noch einmal vorne anfängt und Neues schafft, können Wunden heilen. Kann Versöhnung passieren, kann uns Vertrauen wachsen, kann sich eine Wüste wieder in einen Garten verwandeln. Eine zweite Beobachtung, bitterzügig, da gibt der Vater und natürlich auch die Mutter sein Erbgut, seine DNA an sein Kind weiter. Wir haben ja alle von unseren Eltern Veranlagungen mitbekommen. Solche, wo ich es freue und solche, wo ich es weniger freue. Es gibt so Momente, wo ich denke, oh nein, jetzt bin ich genau wie auch meine Mutti. Und dabei habe ich genau das, mich auch so aufgeregt, so schambar, jämmerlich aufgeregt. Und dann spüre ich es an mir auch. Ich weiß nicht, kenne ich das auch? Vermutlich schon. Und dann gibt es natürlich auch das Schöne, wo man mega dankbar ist, dass man das hat geerbt. Und dann gibt es so Sachen, die hat man nicht geerbt. Also Krampfadern von meinen Eltern habe ich nicht geerbt, bin ich auch froh. Aber unsere Gene, die prägen uns. Unsere Gene prägen uns. Sie sind nicht alles, aber sie prägen uns. Übertragen auf den Bibeltext, den Bibelvers, ist das eine unglaublich hoffnungsvolle Überraschung in diesem Vers. Dürfen wir so weit denken, so gross denken, so verrückt denken, dass wenn Gott uns neu gezeugt hat, er uns seine DNA, seine Gen, DNA vom Himmel eingepflanzt hat. Eine Stelle, die das bestätigen würde, das ist 1. Johannes 3,9. Und ich lese sie aus der Zürcher Übersetzung, weil die hier sehr wörtlich übersetzt. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut nicht, was Sünde ist, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist. Das ist jetzt nicht ganz ein einfacher Vers. Und wir müssen jetzt Zeit haben, wir können jetzt eine Bibelstunde über den einen Vers haben, die einzelnen Begriffe anschauen. Einfach nur so viel. Er kann nicht sündigen, meint nicht, dass Christen absolut perfekt und sündlos sind. Gemeint ist, und das sieht man an der grammatikalischen Zeitform, die der Petrus hier braucht, dass der Petrus, der Johannes, das ist ja ein Johannesbrief, dass Menschen, die von Gott ein neues Leben haben bekommen und seine Gene tragen, nicht mehr gewohnheitsmässig wiederholt und absichtlich können weiter sündigen wie vorher. Oder anders gesagt, nicht sündigen meint, dass wir nicht mehr von unserem grossen Ich angetrieben sind. Das wäre unsere natürlichen Gene. Oder in den Worten von Paulus, dass wir nicht mehr unter der Macht der Sünde sind, sondern dass Christus in uns, DNA vom Himmel, mehr und mehr unser Denken, unser Reden, unser Handeln prägt. Und das erinnert an die alttestamentlichen Verheißungen in Hesekiel 36 und Jeremia 31, wo Gott sagt, dass der Tag wird kommen, wo er den Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist wird einpflanzen, sodass sie nach seinen guten Ordnungen können und wollen leben. Wenn eine Bedeutung von Wiedergeburt tatsächlich die ist, dass Gott DNA vom Himmel in uns einpflanzt, dann ist Jesus ähnlicher werden. Und nach der Musik vom Himmel tanzen, nicht mehr etwas, wo wir uns mühsam erkrampfen müssen, sondern etwas, wo durch die Kraft vom Heiligen Geist und in der nahen Beziehung zu Jesus ganz natürlich zur Entfaltung kommt. Unsere Verantwortung, uns von Gottes Geist füllen, jeden Tag neu. Zulassen, dass er an uns arbeitet und uns umgestaltet in sein Bild. Und dann sind wir wieder bei diesem Neuanfang, ganz zuvorderst anfangen. Dann landen wir nämlich beim Schöpfungsbericht. Ebenbild sein von Gott ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Ebenbild sein von Gott ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Seien wir uns dieser hoffnungsvollen Veranlagung bewusst. Merken wir uns an, dass wir dem himmlischen Vater nachschlagen. Und noch eine dritte kurze Beobachtung. In der Antike ein Mann ein Kind gezeugt hat, ob ich dort schnell führe, muss noch gar nicht. Wenn in der Antike ein Mann ein Kind gezeugt hat, hat das, was auf die Welt ist, kam, ganz automatisch zu seiner Familie gehört. Neu geboren, neu gezeugt sein heisst, du bist der geliebte Sohn, du bist die geliebte Tochter, gehörst zur grossen Familie von Gott. Und als Sohn und Tochter bist du Erbe. Erbe sein. Das ist jetzt das Thema von den Versen 4 und 5. Von dem Abschnitt, den ich am Anfang gelesen habe. Das schauen wir in der nächsten Predigt von dieser Predigreihe an. Für heute machen wir hier einen Doppelpunkt. Zum einen, weil es weitergeht in unserer Predigreihe, und zum anderen, weil Gott uns hineinnimmt in seine grosse Hoffnungsgeschichte. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, wenn wir annehmen, was er für uns am Kreuz da hat, dann ist das nicht einfach das Billett für den Himmel. Und dann warten wir noch ein bisschen. Und das ist einfach wichtig, dass wir einst dort landen. Nein, wenn Gott mit uns ganz neu anfängt, dann will er uns umgestalten sodass wir selber zu einer lebendigen Hoffnung werden in dieser Welt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Wir haben das Gen vom Himmel in uns. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Amen. Und jetzt haben wir die Zeit vom